Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel unseres ZIA-Podcasts Audible Women in Science and Humanities, dem Podcast aus dem Zeitverlag zu unserem Fellowship-Programm. Wir möchten unsere ZIA-Fellows sichtbar machen. Sie arbeiten an spannenden Projekten und wir sprechen mit ihnen über ihre Forschung, die wissenschaftliche Karriere und das Thema Wissenschaftskommunikation. Mit unserem Fellowship-Programm haben wir uns zum Ziel gesetzt, Wissenschaftlerinnen zu inspirieren, sie zu vernetzen und sie gemeinsam auch mit unseren Partnern und Partnerinnen zu unterstützen. Ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Es gibt Netzwerkveranstaltungen, Roundtables und wer mit dabei sein möchte, entweder als Fellow oder auch als Partner, Partnerin, Förderer, Fördererin, der kann sich einfach melden. Gerne an zia@zeit.de. So, jetzt freue ich mich sehr, dass ich heute eine unserer Fellows hier habe, die uns in ihre Forschung eintauchen lässt. Privatdozentin Dr. Dagmar Schulze-Heuling. Liebe Dagmar, schön, dass du da bist.
Hallo Hanna, danke, dass ich da sein darf.
Vielleicht starten wir einfach damit, dass du dich kurz vorstellst. Wer bist du und wozu forschst du?
Ich bin Politikwissenschaftlerin und arbeite an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Das ist die Universität der Bundeswehr. Ganz aktuell beschäftige ich mich mit Auswirkungen von textgenerierender KI. Das ist natürlich für alle Lehrenden aus wahrscheinlich vielen Fächern ein wichtiges Thema, weil uns die Frage umtreibt, schreiben Studierende ihre Hausarbeiten eigentlich noch selbst? Aber natürlich auch in politischer, gesellschaftlicher Hinsicht. Was hat das für Auswirkungen darauf, wie wir uns miteinander auseinandersetzen, Diskurse führen? Dazu haben wir auch Anfang des Jahres das DRC, Democratic Resilience Center, gegründet und beschäftigen uns da mit diesen Fragen oder auch solchen, zum Beispiel, was würde ChatGPT wählen?
Kommst du aus der KI-Forschung? Nein, du bist Politikwissenschaftlerin.
Ich bin Politikwissenschaftlerin.
Und in welchem Bereich bist du angesiedelt an der Helmut-Schmidt-Universität?
Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für politische Theorie, mache aber sehr, sehr, sehr gerne interdisziplinäre Forschung. Vor diesem KI-Thema habe ich ein Buch über den Lockdown geschrieben und da versuche ich nicht nur politikwissenschaftliche und politisch-theoretische Perspektiven einzubringen, sondern auch Epistemologie, Verfassungsrecht, Ethik, um einfach zu verstehen als ganzheitlicher Blick, was war das eigentlich, was ist uns da passiert, wie sind die Entscheidungen zustande gekommen.
Es ist ja super spannend, weil genau das ja auch immer wieder gefordert wurde, nicht nur eine Disziplin in der Kommunikation nach außen zu stellen oder sichtbar zu machen bei einer solchen Entscheidung, sondern alle Disziplinen mit einzubeziehen. Insofern bist du doch mit deinen Themen auch immer ganz nah an aktuellen Fragestellungen, wenn ich das so rauslese.
Das stimmt und manchmal ist genau das nicht ganz einfach, weil es natürlich immer auch ein Rollenkonflikt ist. Bin ich Wissenschaftlerin, bin ich Bürgerin oder Individuum, das von etwas betroffen ist, artikuliere ich hier meine persönliche Meinung oder versuche ich möglichst neutral, objektiv, was ein hehres Ideal ist, aber zumindest so, dass ich zu erkennen gebe, was sind vielleicht meine Biases und wie kann ich trotzdem fair gegenüber meinen Gegenständen sein. Mit Theresa Gessler, die ja auch ZIA Fellow ist und Professorin für Politikwissenschaft an der Universität in Frankfurt an der Oder, haben wir gestern noch darüber gesprochen, wie schwierig das ist, wenn sie zum Beispiel eine Kurznachricht absetzen will, in der es um die AfD geht. Das so zu formulieren, dass es eben nicht dazu führt, dass man vereinnahmt wird für eine Position für oder gegen die AfD. Und auch wenn man sich natürlich als Wissenschaftlerin bemüht, alle Parteien mit dem gleichen Maß zu messen, ist irgendwie so hinzukriegen, dass es nicht dazu führt, dass man als AfD-Sympathisantin vereinnahmt wird, was man dadurch ja keineswegs ist. Das ist für mich leichter. Ich kann einfach sagen, puh, das ist ein Gesellschaftsbild, das finde ich so eng, da kriege ich Beklemmungen.
Und was bedeutet das auch dann im Gesamtkontext für dich und das Thema Sichtbarkeit in der Wissenschaft und das Thema Wissenschaftskommunikation vereinnahmt zu werden? Ist das auch eine tagtägliche Abwägung, in der du dich befindest?
Ach, tagtäglich würde ich jetzt nicht sagen, aber grundsätzlich, klar. Wie drücke ich mich aus, um nicht missverstanden werden zu können? Gerade bei Themen, die emotional sehr aufgeladen sind, muss das ja nicht unbedingt ein böser Wille sein, der dahinter steht. Aber da einen Weg zu finden, verständlich zu sein und trotzdem ausgewogen, differenziert die eigenen Erkenntnisse zu artikulieren, ist manchmal herausfordernd. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Wissenschaftskommunikation in einem gewissen Maß eine Verpflichtung ist, wenn man öffentlich finanzierte Wissenschaftlerin ist. In meinen Augen hat Wissenschaft auch eine dienende Funktion. Die Gesellschaft bezahlt dieses Wissenschaftssystem und dementsprechend müssen wir in einem gewissen Sinne der Gesellschaft etwas zurückgeben. Ab und an mal bereit zu sein, Rede und Antwort zu stehen, zu versuchen, seine eigene Forschung zu erklären, finde ich, gehört einfach dazu.
Wie würdest du denn deine Forschung erklären, zum Beispiel einer Fünfjährigen?
Ich würde sagen, Wissenschaft heißt, man darf sich den ganzen Tag mit spannenden Fragen beschäftigen. Alles, was man schon immer mal wissen wollte, warum können Schmetterlinge fliegen, aber Menschen nicht? Das kann man zum Beruf machen, diesen Fragen nachzugehen. Das finde ich ist einfach toll, fantastisch. Meine spezielle Forschung beschäftigt sich mit dem, wie Menschen zusammenleben. Also ähnlich wie im Kindergarten, wo man mit manchen Kindern besser auskommt, lieber spielt und mit anderen nicht. Aber was können Regeln sein? Wie kann man das organisieren, dass alle ihren Tag dort gut verbringen können, sich nicht zu viel streitet und wenn es dann doch mal passiert, wie man Lösungen dafür findet. Und da gibt es überall, finde ich, total spannende Phänomene. Auf jedem Bahnhof, in jeder Innenstadt laufen Menschen kreuz und quer und stoßen nicht zusammen. Wie kann das funktionieren? Und Antworten zu suchen auf solche Fragen finde ich großartig. Es gibt eine ganz berühmte Politikwissenschaftlerin, die hat den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen, Eleanor Ostrom. Und die hat gesagt, es ist unsere Aufgabe, herauszufinden, was funktioniert und warum es funktioniert und was nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert. Das finde ich spannend.
Ein schönes Plädoyer für die Wissenschaft, für Erkenntnisgewinn, Erkenntnisinteresse und auch für Neugier an dieser Stelle. Wenn du eine Masterstudierende sprechen würdest und sie fragt, warum sollte sie weitermachen auf diesem Weg? Was würdest du dann ihr vielleicht raten?
Ratschläge sind auch Schläge. Ich finde es sehr schwierig, Menschen von außen zu raten, was der für sie richtige Weg ist. Für mich persönlich ist Wissenschaft etwas Tolles und etwas sehr Belohnendes. Ich glaube nicht, dass Menschen glücklich werden, die einen Beruf wählen, weil ihre Eltern den so ausgesucht haben oder weil man in dritter Generation irgendwas sein muss. Die müssen nicht zwangsläufig unglücklich werden. Aber ich glaube, das ist ein Privileg des Lebens in einer liberalen Demokratie, dass man solche Entscheidungen für sich selbst treffen darf. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, sehr ländlich. Ralf Dahrendorf hat mal die Formel geprägt, die katholische Arbeitertochter vom Lande. Mhm. Und in meiner Kindheit gab es natürlich keine Wissenschaftlerinnen als Vorbilder. Und dass Frauen in die Wissenschaft gehen könnten, das hatte einfach niemand auf dem Schirm. Vielleicht noch Lehrerin, aber das war's dann. Und das ist ein Milieu, in dem manche Menschen heute noch sagen, ach, die studierten und die Nase rümpfen. Mhm. Und da trotzdem irgendwie seinen eigenen Weg zu finden, es ist ja auch legitim, sich mit den Anforderungen auf eine andere Weise auseinanderzusetzen und vielleicht nicht so sehr mit seinem Herkunftsmilieu zu brechen.
Ja, vielen Dank für diesen doch auch persönlichen Einblick. Was würdest du denn, wenn wir jetzt nochmal auf deine Forschung wiederkommen, als die größte Errungenschaft deiner Forschung sehen?
Klingt ein bisschen, als könnte ich jetzt einen Nachruf schreiben. Ich hoffe, es kommen noch viele. Was, glaube ich, typisch ist für meine Herangehensweise und was ich vielleicht als Errungenschaft, etwas großes Wort bezeichnen würde, ist, zu versuchen, viele Perspektiven zu integrieren. Eben nicht nur aus einer kleinen oder auch großen Perspektive zu schauen, etwa aus der medizinischen Perspektive auf den Lockdown, sondern zu versuchen, Sachen in ihren unterschiedlichen Bezügen zu verstehen.
Mhm. Und was überrascht dich da? Vielleicht ist das nochmal das bessere Wort als Errungenschaft, aber was ist die größte Überraschung, die deine Forschung dir da mitbringt?
Ich würde sagen, das ist jedes Mal wieder der Moment, wenn ich das Gefühl habe, jetzt habe ich etwas besser verstanden oder ich verstehe es auf eine neue Art und Weise oder ich habe bisher das und das gedacht, aber vielleicht gibt es da noch was ganz anderes. Manchmal ist das ein bisschen frustrierend, so im Popperschen Sinne. Das Beste, was wir erreichen können, ist, uns zu beweisen, dass wir falsch lagen. Auf der anderen Seite ist es toll, weil es zeigt, ja, man kann einfach immer dazulernen. Und wir sind nicht beschränkt auf das, was wir jetzt schon wissen, den Stand unseres Denkens, sondern wir können über das, was wir jetzt können, wissen, sehen, glauben, hinausgehen und unsere Welt einfach immer ein Stückchen größer machen. Das, finde ich, macht unglaublich viel Spaß.
Dann gucken wir doch jetzt nochmal auf das Thema Sichtbarkeit, vor allen Dingen von Frauen in der Wissenschaft. Wenn wir im CIA Fellowship zusammenkommen, sprechen wir oft über die Veränderung, die es auch braucht, den einfach existierenden Gender Gap in der Wissenschaft, also ob man auf Präsenz guckt, ob man auf Anteile von Professorinnen schaut, ob man mediale Repräsentanz sich anschaut oder auch den sogenannten Citation Gap, dass man einfach sagt, wer wird wie oft zitiert. Man merkt, es ist zwar eine Bewegung da in die Richtung stärkeren Ausgleichs, aber es ist doch noch sehr langsam und das Tempo ist doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht so, dass man das Gefühl hat, im Jahr 2024 angekommen zu sein. Das heißt, welche ganz pragmatischen Ideen vielleicht auch könnte man haben, um Frauen in der Wissenschaft eine größere Sichtbarkeit zu geben? Was hättest du vielleicht für Top 3 Ideen?
Es kommt natürlich sehr darauf an, an wen sich die Ideen richten. An Journalistinnen, die vielleicht gezielt auf Wissenschaftlerinnen zugehen können, wenn sie Expertinnen suchen, an Förderorganisationen oder an mich selbst. Und zu gucken, was kann ich selbst eigentlich ändern? Ich versuche zum Beispiel, wenn ich Literatur zu einem bestimmten Thema suche, ganz gezielt ein Auge darauf zu haben, welche Literatur ist von Frauen oder Forschung anderer Frauen aufzugreifen. Dass man Panel oder Veranstaltungen divers besetzt, ist, glaube ich, heute bei den meisten irgendwie zumindest im Hinterkopf. Klappt nicht immer.
Ich wollte gerade sagen, manches Mal ist man verblüfft, was die Ergebnisse sind, aber ja, eine gewisse Aufmerksamkeit gibt es dafür.
Es wird besser, sagen wir es so. Meine Lieblings-Technik ist, das generische Femininum zu benutzen. Das ist etwas, wo man manchmal wirklich ein unmittelbares Feedback bekommt und eine kleine Irritation beim Gegenüber spürt. Und dann hoffe ich zumindest, jetzt habe ich einen kleinen Denkprozess angestoßen, dass auch Frauen ihre Stimme erheben können, Expertinnen sein können und manchmal auch einfach insgesamt für Menschen sprechen. Das finde ich jetzt ein schönes Erlebnis.
Vielen Dank für diese Ideen und diese kleinen, ich nenne es mal Quickfixes, mit denen man ja doch an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon ganz schön viel erreichen kann.
Ich fürchte, wenn man mehr erreichen will, müsste man, glaube ich, früher ansetzen. Wenn ich mir anschaue, dass in der Kindererziehung, wenn es irgendwas gibt, wo man sich dreckig macht, wo man irgendwas tragen muss, dann werden die Jungs gerufen und die Mädchen dürfen aufpassen, dass man nirgends anstößt.
Deshalb wird es wahrscheinlich sehr lange dauern. Es ist auch immer wieder mein Gefühl, weil sich solche Themen ja doch auch sozialisiert fortsetzen über Generationen.
Ja, und es ist natürlich umso schwerer, hinterher dagegen anzuleben. Und darum hoffe ich, dass es einfach mehr und mehr Sensibilität auch in solchen vermeintlich total kleinen Alltagsfragen gibt.
Ja, das ist doch etwas, was wir da vielleicht vorantreiben können. Jetzt kommt schließlich noch unser Serviceblock. Serviceblock für alle JournalistInnen und KommunikatorInnen, die zu einem Thema eine Expertin suchen. Zu welchem Thema können sie dich jederzeit anrufen und du freust dich, dazu beizutragen als Expertin.
Ich habe ja gerade zwei große Themen schon genannt, textgenerierende KI und der Lockdown. In meiner Dissertation habe ich mich auf einem sehr abstrakten Level mit Gerechtigkeitstheorie beschäftigt. Das ist etwas, was mir auch immer noch sehr viel Spaß machte, darüber nachzudenken.
Super, dann haben wir doch direkt drei Ansätze. Wir leiten den Kontakt sehr gerne weiter. Wer eine Expertin sucht, meldet sich bei uns. Ich sage an dieser Stelle, liebe Dagmar, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit und für deine Teilnahme hier bei uns am CIA-Podcast Audible Women in Science.
Ich bedanke mich auch ganz herzlich für das schöne Gespräch.